Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen VEB-Vorlesestunde sprechen wir weiterhin über die Paragraphen der VEB. Spannend, nämlich heute über Paragraph 8, Kündigung durch den Auftraggeber. Soll es ja geben. Ich habe wie gewohnt die PDF-Datei auf dem Handy aufgemacht und wir zitieren jeweils wieder zuerst und gehen dann rein in die strategische Interpretation und operative Extrahierung der Werkzeuge daraus. Der Paragraph leider Gottes relativ lang ist, warum auch immer, ne? Das hat wohl sein Karma, kann es sein, dass es hier mehrere Folgen zu gibt. Also, Paragraph 8 Absatz 1, Nummer 1. Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen. Wow. Klar, Vertragsfreiheit in Deutschland, der Auftraggeber kann vergeben, wie er will. Ne? Gucken wir uns auch nochmal an, wenn wir eine VBA-Vorlesestunde machen. Das ist das Pendant dazu, Vertragsfreiheit, der kann jederzeit die Leistung kündigen, mit den entsprechenden Folgen halt hier auch daraus. Ne? Aber der Auftraggeber ist Chef. So, auch wenn er keinen Plan davon hat, auch wenn er inkompetent ist, auch wenn er ignorant ist, auch wenn er sich verleumden lässt, auch wenn er euch beleidigt, er ist und bleibt der Chef im Ring. So, Nummer 2, also Paragraph 8, Absatz 1, Nummer 2. Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebes erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. So, das ist im Prinzip die Folge. Also er hat jederzeit die Möglichkeit, mit euch einen Vertrag aufzuheben. Das ist halt geil. Ne? Ich bin auch ein Riesenfan davon, eher von Aufhebung zu sprechen. Steht auch hier im Wortlaut, anstatt mit Kündigung. Kündigung ist immer irgendwie so, sind beide dran gescheitert, so vorwurfsvoll. Aufhebung ist gemeinschaftlich, es macht keinen Sinn für beide, beide machen Schadenminderung und so weiter. Ist viel cooler. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Dem Auftraggeber steht die vereinbarte Vergütung zu. So, überlegt mal bitte, was das bedeutet. Vereinbarte Vergütung. Das heißt, nehmen wir mal den schlimmsten Fall, den wir in Deutschland gerade überall haben. Du hast öffentlichen Auftrag, ne? Es verschiebt sich alles um ein Jahr zum Beispiel, das ist ja nicht untypisch. Dann sagt man, wir heben auf. So, was ist jetzt die vereinbarte Vergütung? Die vereinbarte Vergütung ist jetzt der komplette Auftragswert. Müssen wir überlegen. Den kompletten Auftragswert, das ist erstmal die vereinbarte Vergütung. Also dann, ne, wenn du jetzt eine 500.000 Projekt machst und das Ding verschiebt sich irgendwie länger als 3 Monate sowieso oder dann noch länger und man macht eine Aufhebung, dann kannst du erstmal die 500.000 hier, die steht dir zu. So, jetzt kommt's. Ne? Also jetzt wird abgezogen. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, also abziehen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages an Kosten erspart hat. So, jetzt holen wir mal eine 500.000. Daraus wären 50% Materialanteil. So, wenn du noch kein einziges Material, was weiß ich, reserviert hast, bestellt hast, gesichert hast. Und du kannst mit deinen Lieferanten vereinbaren, dass keine weiteren Kosten entstehen, auch da keine Reservierungskosten und keine Stornokosten und so weiter. Dann ziehst du den kompletten Materialanteil ab. Das heißt, übrig bleiben dann noch an vereinbarter Vergütung 250.000 Euro. Achtung, der Jurist hat hiervon schon keinen Plan mehr. Der Jurist sieht nur, Vermutung, 5% Baby. Der Jurist sagt euch jetzt, ihr kriegt 25.000 Euro aus der Aufhebung. Ja, überlegt euch das mal. Wir sind gerade bei 250.000, der ist jetzt bei 25.000. Gehen wir mal weiter. Jetzt kommt's, wir müssen noch einen weiteren Betrag abziehen oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt. So, das ist halt der anderweitige Erwerb. Strategische Denkweise für euch. Wenn ihr jetzt hier ein Projekt aufhebt und jetzt werden diese kalkulierten Personalressourcen frei, was macht ihr mit denen? Erstens, ihr telefoniert euch ein Ohr ab, um Material auf einer anderen Baustelle zu besorgen, Pläne auf der anderen Baustelle zu besorgen Einarbeitung mit den Monteuren zu machen, etc. Ihr habt also jetzt einen riesen Stresspegel im Büro. Dadurch fallen bei euch die ganzen Überstunden an. Dadurch kommt der Chef immer und sagt, hey, warum hast du das noch nicht erledigt? Warum hast du das noch nicht erledigt? Warum hast du das noch nicht erledigt? Du kriegst halt einfach deine geplanten Tätigkeiten nicht erledigt, weil plötzlich immer so irgendwas, ne, reinkommt, wo du unverzüglich schadenmindernd sofort handeln musst. Ja? Das ist eigentlich der Punkt. Du bist eigentlich nicht zu langsam. Du bist auch nicht unfähig, sondern du bist so voll geballert jeden Tag mit Störungen von deinen Baustellen, also dass du nur noch Feuer löschen musst. Du bist der Getriebene. Das ist wie so die Sau durch den Bau getrieben bist du. Und die Folge davon sind halt einfach Stresssymptome. Überstunden, am Samstag hockst du da, sonntags musst du abends noch ein bisschen was tun, bist ständig irgendwas am Koordinieren. So, ne? Aber das müssen wir uns halt anrechnen lassen. So, das heißt, wenn deine Jungs jetzt oder deine Mädels woanders eingesetzt werden, ne, musst einfach mal die Überlegung machen, wirklich die Überlegung. Frag mal bitte deinen Auftraggeber der anderen Projekte. Hey, lieber Auftraggeber, ich habe hier Personal frei. Sollen wir hier beschleunigen in deinem Projekt? Da sagt er, nö. Beschleunigung ist sowieso nicht einseitig anordnenbar, ne? Freiwillig musst du auch nicht beschleunigen. Das heißt, du könntest jetzt in dem Aufhebungsprojekt einfach hingehen und sagen, hey, ich habe meine anderen Projekte gefragt, da brauche ich nicht zu beschleunigen, da laufen wir innerhalb der Vertragszeiten. Oh ja, das gibt's noch. Was soll ich jetzt tun mit meinen Leuten hier? So, und das ist halt eben der Punkt. Der anderweitige Erwerb, der ist halt gar nicht so groß und so, so gewichtig. Denn selbst wenn du jetzt in einer anderen Baustelle freiwillig beschleunigst, dann hast du ja da eben nicht 8 Stunden am Tag produktive Tätigkeit, sondern vielleicht nur 3 Stunden, sondern vielleicht nur 4 Stunden. Ansonsten ist der unnötig als Helfer für einen anderen Monteur unterwegs, der eigentlich keinen Helfer bräuchte. Überlegt euch das mal bitte. Ne? Ihr denkt alle, die Leute sind in Arbeit, so denken übrigens auch die Auftraggeber, die denken alle, oh, der Handwerker hat genug Arbeit in der heutigen Zeit, sind genug Aufträge im Haus, etc., etc., etc. Alles Schwachsinn. Es ist alles Schwachsinn, diese Denkweise. Die Denkweise, die zählt, ist der freigewordene oder die freigewordene Personalressource. Wo kann ich die produktiv so einsetzen, dass ich möglichst viel anderweitigen Erwerb für meinen Betrieb erziele? Das ist die entscheidende Frage. So. Und es ist, ihr müsst das mal wirklich machen, ne? Die Performance von einem jetzt umzusetzenden Mitarbeiter, die ist nicht so hoch, wie man das bei einem normal laufenden Projekt auch erwartet. Es funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, er ist als Helfer unterwegs, weil der andere, ne, es ist am Anfang kein Material, nicht genug Material da, dass er selbstständig arbeiten könnte. Du hast keine Werkzeuge parat. Das dauert ja alles 2, 3, 4, 5, 6 Tage, bis der mal vielleicht 100% produktiv sein könnte. Ja? Und selbst dann, wenn er dann, Achtung, wenn er dann produktiver tätig wird als am Anfang, das kann schon sein, dass das hinten heraus hochläuft, diese Produktivitätskurve. Aber was passiert denn dadurch, wenn du jetzt diese Baustelle mit diesem Mann oder mit diesen Ressourcen zusätzlich besetzt? Du hast ein Projekt schneller fertig, das heißt, du stopfst nicht ein Loch, sondern du schaffst dir dadurch Folgelöcher. Das ist sozusagen ein Dominoeffekt aufgrund der Vertragsaufhebung. Und das führt dazu, dass du eben niemals einen 100%igen anderweitigen Erwerb am Ende im Betrieb hast. Nie, nie, nie. Deswegen ist auch das Katastrophe, wenn dein Jurist jetzt sagt 5% BGB. Nee. Von den 25 oder von den 250.000 Euro kannst du jetzt natürlich noch ein paar Dutzende, ein paar hunderte Stunden anderweitigen Erwerb abrechnen, ne? Oder anrechnen lassen. Und dann auch von mir aus mit 50 Euro oder 60 Euro Verrechnungssatz im anderen Vertragsverhältnis. Das ist nämlich genau der Punkt. Der anderweitige Erwerb ist ja nicht genauso in der gleichen Höhe, sondern vielleicht schlechter kalkuliert. Das ist ja das nächste Thema. So, das heißt, du hast hier ruckzuck noch vielleicht 50.000 Euro, die man abziehen muss. Dann reden wir über 200.000 Euro Aufhebungsvergütung. Und so macht das Ganze dann Sinn. Ja, so böswilliges Unterlassen ist natürlich Käse, will keiner, macht keiner, ist Absurdität. Schadenminderungspflicht trifft alle. Von daher, die Kündigung von § 8 Absatz 1, eine freie Kündigung, ne, ist ein ja, wie soll ich das sagen jetzt, also ist das gute Recht des Auftraggebers. Aber dadurch, dass der Auftraggeber massiv falsch beraten wird von seinen Juristen auf der Seite, die sagen alle, höchstes Risiko ist 5%, ne? 25.000 Euro. Ja, Schwachsinn, 200.000 Euro. So, das heißt, du hast sehr hohe monetäre Vergütungsansprüche, die da in Folge entstehen und dein Auftraggeber denkt, oh Gott, was habe ich jetzt hier für eine Entscheidung getroffen? Und Achtung, jetzt kommt die Champions League in Deutschland. Ne? Wir verfolgen ja am Tagesende einfach nur einen seriösen, strukturierten, professionellen Bauablauf. So, die Folge ist jetzt wie folgt. Das Bauamt merkt jetzt, oh mein Gott, ne, warum sagt uns unser Jurist maximales Risiko 25.000? Jetzt rechnet ihr 200.000 Euro ab. In der ersten außergerichtlichen Auseinandersetzung sagen beide Juristen, okay, ja, das hat noch nie einer so nachgewiesen. Okay, ja, liebes Bauamt, wir müssen tatsächlich jetzt irgendwie eine Lösung finden zwischen 25.000 und 200.000 Euro. Und jetzt erkennt das Bauamt plötzlich, oh Gott, vielleicht wäre es besser gewesen, den Handwerker im Vertrag zu halten und einfach mit dem irgendwie eine Baubeginnverschiebung zu lösen. Jetzt vereinbart man einfach so bei 150.000 Euro im Vergleich für die Aufhebung, ne, und sagt, hey, ich will euch trotzdem helfen. Ihr wisst ja, ihr könnt nächsten Monat beginnen. Ne? Ich mache gerne den Vertrag mit euch weiter. Ich mache kurz eine Preisprüfung und wenn daraus weitere Mehrkosten entstehen für Einheitspreise, bieten wir die auch noch an. Aber ihr kriegt dann wenigstens eine Leistung. Braucht nicht neu ausschreiben. Ihr braucht nicht noch mehr auf Zeit zu warten. Es wird ja sowieso teurer, lieber Auftraggeber, wenn du weiterhin ausschreibst. Das sind halt eben die notwendigen strategischen Denkweisen, die ihr braucht, um mit dem Auftraggeber hier richtig gute Lösungen zu finden. Und wenn man das drauf hat, diese Denkweise, die ich euch hier in der Folge auch mitgebe, ne? Wenn ihr das einfach mal paar Mal gemacht habt und auch nennenswert einfach dadurch Liquidität reinholt in euren Betrieb, dann habt ihr eine Routine und dann macht es auch mega Sinn, mit den Auftraggebern über diese Geschichte zu sprechen. Ja? Und dann ist Kündigung erstmal oder Aufhebung überhaupt gar kein negatives Thema, sondern es geht einfach darum, professionell dann die Fehlentscheidung des Auftraggebers, die hat er ja Jahre vorher auch mit seinen Planern schon lange getroffen, ne? Einfach zu korrigieren. So, jetzt kommt Absatz 2. Nummer 1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn der Auftragnehmer seine Zahlungen einstellt. Von ihm oder zulässigerweise vom Auftraggeber oder einem anderen Gläubiger das Insolvenzverfahren bzw. ein vergleichbares gesetzliches Verfahren beantragt ist, ein solches Verfahren eröffnet wird oder dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt wird. So, die ausgeführten Leistungen sind nach § 6 Absatz 5 abzurechnen. Okay, der Auftraggeber kann keinen kann Schadenersatz wegen Nichterfüllung des Restes verlangen. So, das ist natürlich Schwachsinn. Ne? Also § 8 Absatz 2 regelt einfach nur den Fall, wenn man in die Insolvenz geht, egal in welchem Insolvenzverfahren. Hier gibt es ja Paragraphen 14, 15 Insolvenzordnung und so weiter. Das ist alles schön und gut. Ne? Aber jetzt kommt das Absurde. Wenn das passiert, kann der Auftraggeber auch noch Schaden verlangen. Ja, okay. Schaden verlangen kannst du ja viel, aber du kriegst halt keinen Ersatz mehr, weil ist halt nichts mehr da, ne? Keine Masse mehr da und so weiter. So, Paragraph 8 Absatz 2 ist in der Regel völlig irrelevant, weil, wenn ein Insolvenzverfahren eröffnet wird, wollen die Insolvenzverwalter in der Regel ja den Betrieb sanieren, sie wollen ihn weiterführen, Arbeitsplätze halten, all der ganze Kram. Das heißt, ein öffentlicher Auftraggeber ist immer auch dort kooperativ gesprächsbereit, um dem Sanierungsfahrplan auch am Ende des Tages zu unterstützen. Ne? So, das haben wir in ganz vielen Gesprächen deutschlandweit mit Bürgermeistern, Kommunen, Verbandsgemeinschaften und so weiter mitbekommen, dass diese Werte tatsächlich noch da sind, außer im Ruhrpott. Ne? Ruhrpott ist wirklich von der Politik her, ich sag's wieder meinen Worten, asozial. Ne? Denen ist das scheißegal, was mit dem Handwerker passiert. Hochbau München genauso übrigens. Ne? Denen ist das scheißegal, was mit den Handwerkern passiert. So, also das ist halt eben nur mal nice to know, dass ihr es mal gehört habt. In der Praxis eher unrelevant. Dann kommt eine ganz wichtige Sache. Paragraph 8 Absatz 3. Nummer 1. Der Auftraggeber kann den Vertrag kündigen, wenn in den Fällen des Paragraph 4 Absatz 7 und 8 Nummer 1 und des Paragraph 5 Absatz 4 die Gesetzesfrist fruchtlos abgelaufen ist. Die Kündigung kann auf einen in sich abgeschlossenen Teil der vertraglichen Leistung beschränkt werden, also Teilkündigung. Das ist ein sehr, sehr spannender Aspekt, der in der Rechtsprechung komplett gekippt wurde. Der Auftraggeber kann halt eben nicht wirksam ohne nennenswertes Risiko auf Grundlage dieses Paragraphen kündigen. Denn der BGH hat den Auftragnehmer, den Handwerker oder uns Handwerker höchstrichterlich geschützt. Wir sind selbst für unsere Disposition verantwortlich. So, Paragraph 4 Absatz 7 und 8 und Paragraph 5 Absatz 4, die zielen darauf ab, dass man neue Fristen gesetzt bekommt, die aber innerhalb der normalen vertraglich vereinbarten Einzelfristen laufen. So, und dieses einschneidende Anordnen, das ist nicht wirksam. Ihr wisst ja bis hierhin, wir haben ein höchstrichterlich geschütztes Dispositionsrecht. Das heißt, wenn wir einen Vertragsbeginn haben und Vertragsende vereinbart haben, sonst keine Zwischenfristen, dann obliegt es uns, wie wir zu unserem Endtermin kommen. Wir müssen nur sicherstellen, dass wir den Endtermin schaffen aus eigener Kraft. Ne? Wir können nichts für bauseitige Störungen etc. Und das ist halt das Spannende. Hier steht das zwar drin, das ist halt eben das Thema, der Auftraggeber liest das dann so und wenn er nicht gut juristisch beraten ist oder gar nicht juristisch beraten ist, dann denkt er, wow, ich setze ihm jetzt eine Nachfrist, ich setze ihm Abhilfeverlangen, ich setze ihm nochmal eine Nachfrist, ich kündige dir im Ersatzvornamen ein und so weiter und so fort und dann haue ich den raus in die Kündigung und ich habe keinen Bock mehr auf den. Im Ruhrpott gerade Gang und Gäbe. Wirklich asoziale Haltung gegenüber den Auftragnehmern. Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Hagen, Gelsenkirchen geht jetzt im Moment wieder. Ich könnte jetzt weitere Bauämter aufzählen, aber es bringt ja auch nichts, ne? Führt ja jetzt hier nicht weiter, sorry. So, das heißt, wenn der Auftraggeber denkt, er könnte jetzt hier, das ist ja die Kündigung aus wichtigem Grund, ne? Paragraph 8 Absatz 3 ist Kündigung aus wichtigem Grund, der hat keinen wichtigen Grund. Ich habe euch das in der letzten Folge erklärt. Ein Auftraggeber, der denkt, er könnte aus wichtigem Grund kündigen, der checkt überhaupt nicht, dass er selber massiv Pflichten verletzt hat. Und eins müsst ihr bitte mitnehmen, das steht hier nirgendwo drin, das ist aber aus der Rechtsprechung und aus der üblichen Nebenpflicht so. Derjenige, der kündigt, der muss im Detail nachweisen, dass eine Kündigung berechtigt ist. Ne? Sofern eine Kündigung unberechtigt ist, ist es immer eine freie Aufhebung und damit habt ihr den Vergütungsanspruch, den wir gerade besprochen haben. Das heißt, nehmt bitte mit, ganz wichtiges Gedankengut und Mindset, wenn der Auftraggeber euch kündigt, könnt ihr immer volle Vergütung abrechnen, abzüglich Materialanteil, abzüglich erspartem Aufwand. Niemals bitte nur an 5% denken. Das ist völliger Quatsch. Und die Juristen, die das behaupten, haben noch nie nennenswert viele Kündigungsvergleiche außergerichtlich geschlossen mit deutlich höheren Durchsetzungsvoluminas. Die Zeit läuft, ne? Also wie gesagt, ich habe euch schon angedeutet, Paragraph 8 ist umfangreich. Ich würde es an der Stelle gerne belassen. Kündigung aus wichtigem Grund. Die ganzen Kündigungs- oder Vergütungsansprüche aus der außerordentlichen wichtigen Kündigung, die gucken wir uns in der nächsten Folge an, denn da geht es dann ja weiter in Abrechnungsthemen rein, wie man das berechnet, ne? Wie man, also kriegen wir häufig die Frage gestellt, wie rechnet man denn eine Kündigung ab und so weiter. Da gehen wir dann gezielt drauf ein und lassen wir es bis hierhin beleidigen, dass ihr einfach mal was gehört habt über eine freie Kündigung, Paragraph 8 Absatz 1 und über die wichtige Kündigung, außerordentliche Kündigung, Paragraph 8 Absatz 3. Das war's zunächst von mir hier aus Wittlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst, und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.